Best Radio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Na, und sind Sie gut in das neue Jahr gekommen? Hoffentlich ohne Corona und Erkältung. Die Politik hält uns ja diesseits und jenseits des Atlantik auf Trab, genauso wie die Inzidenzwerte und das Wetter. Mal haben wir Winter, aber die grünen Blätter der Osterglocken und die Winterlinge lassen den Frühling schon ahnen.
I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors.
Young
sure.
And now I find,
now that I've changed my mind, I'll open up the doors.
Wir wollen ja nicht politisieren, aber die Politik lässt uns auch nicht außen vor. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wurde am Samstag, dem 16. Februar, zum Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt. Armin Laschet ist eine Stufe weiter. Als Vorsitzender der CDU Deutschlands wird er die Geschicke Deutschlands gestalten. Seit seinem 18. Lebensjahr ist er Mitglied. Laschet stammt aus einfachen Verhältnissen. Sein Vater war Bergmann, Steiger, der als Seiteneinsteiger aufs Lehramt umsattelte und sich zum Grundschulrektor hocharbeitete. Laschet studierte Jura, das Politikinteresse überwog aber und er begann die Mitarbeit im Büro der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. Aber es gibt auch noch eine ganz andere Seite von Armin Laschet. Hören wir einmal rein.
Meine Damen und Herren, Nordrhein-Westfalen, die Ministerpräsidentin hat das gesagt, feiert ab dem 23. August 70 Jahre. Der Bund der Vertriebenen feiert das im April. Und das ist vielleicht ein ganz richtiges Signal, dass die Heimatvertriebenen vielleicht schneller als mancher Rheinländer und mancher Westfale Ja gesagt haben zu diesem neuen Land. Das war ja eine Erfindung der Briten, eine Operation Marriage. Manche haben gesagt, das war eine Zwangshochzeit. Das war nicht von allen so gewollt. Aber die Vertriebenen hatten andere Sorgen, als sie kamen. Die haben gesagt, das ist uns ganz egal, wie dieses Land jetzt heißt. Wir wollen da, wo wir sind, mitmachen, ankommen, aufbauen, tätig werden. Und insofern ist das wirklich ein sehr schöner Bogen, dass Sie im April schon ein Landesjubiläum feiern, das wir alle erst im August feiern. Die Heimatvertriebenen hatten andere Sorgen, habe ich gesagt. Was Vertreibung wirklich bedeutet, fällt jemandem schwer, der das nicht erlebt hat. Ich wohne in Aachen, ganz, ganz weit im Westen, ganz weit weg von den deutschen Ostgebieten. Dann zu verstehen, was heißt das? Alles zu packen, alles zu verlassen und irgendwo anders in der Fremde anzukommen, das kann man nur aus Erzählungen von Menschen, die das selbst erlebt haben, machen. Und ich war gestern mit dem Heinrich Zertig in Detmold, in diesem neuen Museum der Russlanddeutschen. Und da macht man für Kinder jetzt ein ganz interessantes Projekt. Die kriegen so einen kleinen Koffer und die sollen dann mal hineinpacken, was sie denn mitnehmen würden, wenn sie jetzt weggehen würden. Da steht dann Handy und sonst irgendwas, was die Kinder da heute reinschrieben. Die Vertriebenen haben meistens als erstes eine Bibel mitgebracht. Das ist vielleicht der Unterschied zu denen, die heute weggehen würden. Aber jemand an den Gedanken zu gewöhnen, du musst weg und alles verlassen. Das ist was, was gerade in diesen Tagen ja eine Empathie braucht, die die Gesellschaft nicht in jedem Teil hat. Und deshalb bin ich dem Bund der Vertriebenen, auch Herrn Fabricius, ebenso dankbar wie die Ministerpräsidentin, dass sie immer zu dieser Empathie beitragen und sagen, was hat eigentlich Flucht und Vertreibung bedeutet. Und dass das damals nicht einfach war, liegt zum einen natürlich daran, dass damals, im Gegensatz zu heute, die Städte und Dörfer alle zerstört waren. Meine Heimatstadt war zu 70% zerstört. Da gab es keine Wohnungen, da gab es keine Nahrung, da gab es keine Heizmittel. Und jetzt kommen da plötzlich noch Millionen Menschen dazu, die auch da hinein wollen. Deshalb ist diese Integrationsaufgabe der vielen, vielen Millionen, die damals gelungen ist, nicht gering zu schätzen. Und ich erinnere mich noch an diesen Film, in dem die Maria Furtwängler mitspielt, Die Flucht, der diese Empathie mal erzeugen wollte, aus Ostpreußen über die vereiste Ostsee, bombardiert von russischen Flugzeugen, noch auf der Flucht. Hätte man ja sagen können, lass die Leute doch jetzt gehen. Nein, da wird noch bombardiert. Und dann gehen die Menschen den ganzen Weg quer durch Deutschland, kommen in einem bayerischen Dorf an. Liegt aber nicht an Bayern, hätte bei uns vielleicht auch so sein können. Und da steht am Ortseingang das Schild und darunter steht, Flüchtlinge sind hier nicht willkommen.
Ja, auch schon am 17.06.2012, anlässlich der 70-Jahr-Feier des Bundes der Vertriebenen in NRW in Düsseldorf im Gerhard-Hauptmann-Haus, stellte sich Armin Laschet an die Seite der deutschen Heimatvertriebenen und ostdeutschen Flüchtlinge. Er erinnerte an die Zeit 1945-46 am Ende des Zweiten Weltkrieges. Armin Laschet weiter in seiner Rede.
So dezidiert ausgedrückt wurden die aufgenommen, die damals ankamen. Und deshalb ist das eine große Leistung, dass das alles gelungen ist. Damals hat niemand gesagt, wir schaffen das. Aber man hat so gehandelt, dass man es schaffen wollte. Der Aufstieg der Bundesrepublik Deutschland, der Aufstieg Nordrhein-Westfalens wäre ohne den Beitrag der vielen Ost- und Sudetendeutschen Heimatvertriebenen nicht möglich gewesen. Und als dann das Wirtschaftswunder losging, als die Währungsreform kam, als man plötzlich Arbeitskräfte suchte, ja, da war man dann auch plötzlich froh, dass da ein paar Millionen Menschen noch mehr mit anpackten und ebenfalls ihren Beitrag geleistet haben. Und die meisten waren hoch motiviert und sehr gut qualifiziert. Auch das ist eine Besonderheit der damaligen Heimatvertriebenen. Die Notunterkünfte, Barackensiedlungen, die noch viele Jahre da waren, verschwanden Stück für Stück. Und unsere Gesellschaft wurde bunter. Anders, als wir das heute sagen würden. Aber die klassischen rheinischen und westfälischen Traditionen wurden auch aufgemischt, weil plötzlich Deutsche aus dem Osten mit ganz anderen Traditionen hinzukamen. Eine sehen wir gleich auf der Bühne. Und auch die Religionen wurden durchmischt. Die katholischen Gegenden, die plötzlich eine protestantische Familie hatten. Ja, einer hat mir mal erzählt, wie auch Ausgrenzung damals funktionierte. Wo eine Fronleichnamsprozession stattfand, da wurden früher so Blumenteppiche ausgelegt. Alle Kinder halfen mit, aber als der Zug ging, durften die protestantischen Kinder nicht mitgehen. Die standen dann am Rande und wussten, wir sind was anderes als die, die schon lange hier sind. Das sind Formen, die man erlebt hat, alles weit vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Man durfte auch nicht heiraten als Katholik und Protestant. Alles, was wir uns heute nicht vorstellen können, war damals auch ein Teil dieser Integration, die man geschafft hat. Und Herr Papries, Sie haben das erwähnt, die beiden großen Volksparteien haben einen wesentlichen Beitrag, dass Sie von Anfang an gesagt haben, ihr seid bei uns willkommen. Ihr könnt Mitglied unserer Partei werden. Ihr könnt in Parlamente gehen. Für die CDU war das ganz besonders mit Katholiken und Protestanten eigentlich nicht so selbstverständlich. Die Vorgängerpartei war eine katholische Partei, das Zentrum. Fraktionsvorsitzender war ein Prälat. Ist ja heute alles unvorstellbar. Und dass Adenauer dann gesagt hat, nein, wir beenden das. Katholiken und Protestanten gründen diese Partei. Stadt und Land gründen diese Partei. Zugewanderte und Einheimische sind mit dabei, war ein wichtiger Dienst. Das sagt man heute auch so leicht, aber hätten die 9 Millionen, 10 Millionen sich in einer eigenen Partei zusammengeschlossen, vielleicht manche sogar nationalistisch-revanchistisch sich da zusammengeschlossen, da hat der Bund der Vertriebenen mit der Stuttgarter Erklärung, der Cannstatter Erklärung von Anfang an gesagt, das machen wir nicht. Aber sicher war das nicht, dass das nicht hätte passieren können. Und vielleicht hätte so eine Partei sogar aus der Verletzung des Krieges und der Vertreibung heraus eine Menge Stimmen gekriegt, wenn man weiß, wie leicht Populisten heute manchmal Stimmen kriegen. Dass das alles nicht passiert ist, dass die Volksparteien es geschafft haben, in ihrer Vielfalt die Menschen aufzunehmen, war ein ganz wichtiges Signal.
Als es um freie Wahlen nach dem Krieg ging, hatten die Vertriebenen die Wahl zwischen den damals etablierten Parteien und dem BVD, dem Bund Vertriebener Deutscher. Viele Vertriebene entschieden sich seinerzeit für die CDU. Hatten sie sich damals von dieser Partei mehr Macht und Einfluss und die Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat versprochen? Der damalige Ministerpräsident NRW 2012 weiter.
Und die Vertriebenen waren immer die, die proeuropäisch waren. Weil sie wussten, unsere Heimat werden wir wieder erleben in einem Europa freier Völker. Es war mal ein Spruch, glaube ich, von Herbert Hupka, sogar bei einer großen Tagung, Europa ist unser in einem Europa freier Völker. Heute ist das möglich und heute sind viele Vertriebene, die Brückenbauer nach Polen, nach Tschechien, nach Ungarn, in die Slowakei. Und insofern ist doch das etwas, was sehr verdienstvoll ist. Die vielen, die da geholfen haben, die Empathie zeigen, auch das konnte ich da gestern erleben, da war ein Russlanddeutscher und der half jetzt, weil da eine Flüchtlingsunterkunft von Syrern ganz in der Nähe war, einem syrischen Mädchen, wie man Fahrrad fährt. Also mal, der wusste, das Mädchen muss jetzt hier irgendwie ankommen, muss solche Techniken kennen, die wir beherrschen, und plötzlich entstand zwischen dem älteren Herrn, der war bestimmt 75 oder 80, und diesem jungen Mädchen eine Brücke, von der wir viel mehr erzählen sollten. Ein entscheidender Unterschied damals war natürlich, das waren Deutsche. Es waren Deutsche, die von einem Teil Deutschlands in den anderen kamen. Insofern kann man das nicht so ganz simpel vergleichen. Sie sprachen die gleiche Sprache. Sie waren von Anfang an Staatsbürger. Der Staat hat gesagt, wir wollen da eine Integrationsaufgabe draus machen. Wir wollen ein Lastenausgleichsgesetz machen. Einer von denen saß sogar im Bundeskabinett als Bundesvertriebenenminister, der immer guckte, werden die Interessen dieser Gruppe auch ausreichend berücksichtigt in der Politik. Das ist das, was das vom Staat organisierte Positive war. Aber die öffentlichen Diskussionen, die Populisten dagegen, gab es trotzdem. Wenn ich eben gesagt habe, meine Heimatstadt war zu 70% zerstört, haben damals die Bombenopfer gesagt, wo bleibt denn unsere Entschädigung? Warum kriegen wir nichts? Warum kriegen die was? Also Menschen gegeneinander auszuspielen, hat es schon in jeder Zeit gegeben. Und da kommt es darauf an, dass kluge Verbände, kluge Organisationen, kluge Bünde den Kurs halten und an das wirklich Wichtige erinnern. Frau Ministerpräsidentin hat über das gesprochen, was wir in diesen Tagen erleben. Da ist unsere Position, Asyl und Einwanderung muss man sauber trennen. Asyl ist nur für Schutzbedürftige und wer nicht schutzbedürftig ist, das gehört auch dazu, muss dann auch das Land wieder verlassen. Das ist der harte Teil, aber wenn man vielen Schutz bietet, muss man sagen, es wird auch nicht jeder kommen können und das Land kann auch nicht jedes Jahr 1 Million Menschen aufnehmen. Das wird nicht funktionieren. Dennoch, die jetzt da sind, müssen schnell Deutsch lernen, müssen sich, so wie die Vertriebenen das von Anfang an gemacht haben, sich zu diesem Land bekennen, sich in diesem Land identifizieren und die Werte und Gesetze dieses Landes auch anerkennen. Und wenn wir das anpacken, nicht mit kleinlichem Egoismus, nicht mit Angst und Sorge, sondern mit der Tatkraft, mit der man das nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, dann bin ich sicher, wird uns das gelingen. Und damit das erleichtert wird, ist es für uns heute wichtig, die deutsche Erinnerungskultur aufrechtzuerhalten. An das zu erinnern, was die Menschen, die gekommen sind, denn mitgebracht haben. Das muss sich vielleicht noch stärker auch in den Schulbüchern wiederfinden, damit auch eine neue Generation weiß, was heißt das eigentlich, vertrieben zu sein. Das muss sich über das Bundesvertriebenengesetz in § 96 in der Pflege der Kultur widerspiegeln. Und wir wünschen uns ja auch parteiübergreifend, dass wir das mal hinkriegen, eine Gedenkstätte in Unamassen für die vielen heimatvertriebenen Spätaussiedler und Flüchtlinge einzurichten, um Unamassen, das Symbol für die gelungene Aufnahme von Millionen Menschen, auch in der Zukunft in Erinnerung zu halten.
Die Gäste der damaligen Veranstaltung zeigten sich dankbar den verständnisvollen und anerkennenden Worten Armin Laschets gegenüber. Und zum Schluss seiner Betrachtung endete der heutige Bundesvorsitzende der CDU, Armin Laschet:
Das alles zeichnet unser Land aus. So wie die Landesregierung Ihnen gedankt hat, möchte ich auch für die Opposition Ihnen danken für Ihre Arbeit. Ihnen viel Kraft, Ideen, Mut, Begeisterung auch für junge Leute wünschen, damit die Tradition auch über die Erlebnisgeneration weitergeht und dass auch Menschen, deren Eltern oder Großeltern vielleicht das Schicksal der Vertreibung erleiden mussten, sich dazu bekennen, sich dessen bewusst sind und es in Zukunft wachhalten. Das wünsche ich Ihnen. Gottes Segen für Ihre Arbeit und alles Gute.
Musik. Tag um Tag, Jahr um Jahr, wenn ich durch diese Straßen gehe. Seh ich, wie die Ruinen dieser Stadt wieder zu Häusern auferstehen. Doch bleiben viele Fenster leer, für viele gab es keine Wiederkehr. Und über das, was grad noch war, spricht man heute lieber gar nicht mehr. Doch ich frag mich, wer wir sind. Wir sind wir, wir stehen hier, aufgeteilt, besiegt und doch schließlich leben wir ja noch. Wir sind wir, wir stehen hier. Das kann's doch nicht gewesen sein, keine Zeit zum traurig sein. Wir sind wir, wir stehen hier. Wir sind wir. Auferstanden aus Ruinen dachten wir, wir hätten einen Traum vollbracht. 40 Jahre zogen wir an einem Strang, aus Asche haben wir Gold gemacht. Jetzt ist mal wieder alles anders, und was vorher war, ist heute nichts mehr wert. Jetzt können wir haben, was wir wollen, aber wollten wir nicht eigentlich viel mehr? Und ich frag mich, wo wir stehen. Wir sind wir stehen hier. Wieder eins in einem Land, super reich und abgebrannt. Wir sind wir stehen hier. So schnell kriegt man uns nicht rein, keine Zeit zum Bitter sein. Wir sind wir stehen hier. Wir sind wir sind wir. Aufgeteilt, besiegt und doch schließlich gibt es uns ja immer noch. Wir sind wir und wir werden's überstehen, denn das Leben muss ja weitergehen. Wir sind wir, das ist doch nur ein schlechter Lauf, so schnell geben wir doch jetzt nicht auf.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle einige prominente Dichter, Politiker, Freiheitskämpfer, Philosophen zu zitieren. Spinoza sagte: Friede ist nicht Abwesenheit vom Krieg, Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. General Omar N. Bradley: Wir haben zu viele Wissenschaftler und zu wenig Gottesmänner. Wir haben das Geheimnis des Atoms erfasst und die Bergpredigt vergessen. Unsere Welt ist eine Welt von Atomkernriesen und ethischen Säuglingen. Wir wissen mehr über den Krieg als über den Frieden, mehr über Töten als vom Leben. Martin Luther King: Wenn wir annehmen, dass das Leben lebenswert ist und dass der Mensch ein Recht zu leben hat, dann müssen wir eine Alternative zum Krieg finden. Und John F. Kennedy: Miteinander werden wir unsere Erde retten oder miteinander in den Flammen ihres Brandes umkommen. Henry Kissinger: Man kann durch kein Abkommen verhindern, dass Nationen, die unbedingt einen Krieg wollen, diesen Krieg auch führen. Man muss also die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sie keinen Krieg mehr wollen. Und als letztes Willy Brandt: Ein Volk muss bereit sein, nüchtern auf seine Geschichte zu blicken. Denn nur wer sich daran erinnert, was gestern gewesen ist, erkennt auch, was heute ist und vermag zu überschauen, was morgen sein kann. Ja, Sie haben recht, Weihnachten ist vorbei. Aber was ich in die Dezember-Sendung nicht hineinbekommen konnte, hat nämlich die Geschichte zum Lieb. In der WN stand just am 24. Dezember die Geschichte vom Seemanns zum Weihnachtslied. Vielleicht haben Sie sie ja gelesen. Es heißt also, dass der englische Musikschriftsteller Charles Burney das Lied 1770-71 in Sizilien gehört hatte und mit nach England brachte. Der Hymnus wurde bei Sonnenuntergang von sizilianischen Seeleuten auf ihren Schiffen einstimmig angestimmt. 4 Jahre nach Johann Gottfried Herders Tod, der die Liedersammlung Stimmen der Völker veröffentlicht hatte, erschien im letzten Teil der Sammlung O Sanctissima, eben jenes Seemannslied, das wir heute als O du Fröhliche kennen. Johannes von Müller, ein damals in Weimar wohnender Diplomat, war alleiniger Herausgeber der Sammlung. Er hat den Marienhymnus in Deutschland bekannt gemacht. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Johannes Daniel Falk, geboren 1816 in Danzig, hatte es nach Weimar verschlagen. Er hatte sich von seinem Vater, dem Perückenmacher, getrennt und hoffte auf eine bedeutende Karriere. Er hatte das Gymnasium besucht und studiert. Aber er war kein Gelehrter und kein Dichter geworden. 5 Jahre nach Beendigung des Siebenjährigen Krieges erlebte er das Leid einer aus den Fugen geratenen Welt, die tödlichen Auswirkungen des Krieges, der den Kindern den Vater, oftmals auch die Mutter geraubt hatte. So begann er, ein Werk zu schaffen, ein Haus, den Lutherhof, wo die hilflosen und entwurzelten Kinder Aufnahme fanden und im Geiste des Christentums und der Liebe erzogen wurden. An einem grauen, nebelverhangenen Tag, kurz vor Weihnachten, kam ihm der Gedanke, er müsse seine Kinder etwas aufmuntern und ihnen etwas Festliches und Fröhliches schaffen. Ihm kam die Melodie von »O Sanctissima« in den Sinn und gleich fügte sich Wort an Wort Verse zur Melodie, Verse voller Freude und Glückseligkeit, Liebe, Gottvertrauen und Hoffnung. Eine einfache, jubelnde, herzbezwingende Melodie. O du Fröhliche, o du Selige. So wurde auch das Lied in Schlesien bekannt.
Wenn jemand von Schlesien erzählt, dann geht es meist um vergangene Zeiten. Denn für viele ist Schlesien nicht einfach nur ein Landstrich im heutigen Polen, in Tschechien und zum Teil auch in Deutschland, sondern es ist vor allen Dingen ein Ort in ihrer Erinnerung, den sie mit Kindheit verbinden. Es ist die verlorene und schmerzlich vermisste Heimat. Aber wie ist Schlesien eigentlich heute? Für wen ist diese Region mitten in Europa inzwischen zur Heimat geworden? Und wie sind die Menschen, die hier leben? Fragen über Fragen. Ich freue mich auf Antworten.
Es liegt eine stille Wärme über diesem Land, Schlesien. Bewacht von den Gipfeln der Sudeten, durchwandert von der wilden Oder und ihren Nebenflüssen, ein Zauberland, das Menschen berührt. Ganz gleich, ob man hier geboren wurde oder es zum ersten Mal entdeckt. Es ist ein weites Land. Fast 500 Kilometer erstreckt es sich von Ost nach West bis über die deutsche Grenze. Im Westen liegt Niederschlesien mit seinen prächtigen Schlössern. Eingebettet in die wildromantischen Berglandschaften des Riesengebirges und ihrem höchsten Gipfel, der Schneekoppe. Sie thront über dem Land. Hunderte Kilometer weit kann man sie sehen und mit etwas Glück erkennt man sie sogar von Breslau aus, der Hauptstadt Niederschlesiens. Hier schlägt das kulturelle Herz, am Oberlauf der Oder gelegen, nur 200 Kilometer östlich von Görlitz. Früher verlief hier der berühmte Handelsweg, die Via Regia. Heute ist Breslau ein Geheimtipp für alle, die den Osten zum ersten Mal entdecken. Die Oder durchquert Schlesien von den Gebirgshängen der Sudeten im Süden bis weit in den Nordwesten, sucht sich ihren Weg durch ein Land der Gegensätze. Hier im Osten liegt Oberschlesien mit seinem riesigen Industrierevier. Eine Heimat für viele Millionen Bergleute, vergleichbar mit dem Ruhrgebiet. Viele Zechen sind heute Industriedenkmäler und viele Reisende staunen über dieses Land zwischen Vergangenheit und Aufbruch.
Breslauer Lerge und war in der Schepine zu Haus. An die Oder und auch in die Berge, da zog ich oft fröhlich hinaus. Oh mein Schlesierland, wann sehen wir uns wieder? Oh mein Schlesierland, du bist unendlich weit. Mond und Sterne schauen auch auf dich hernieder. Und dann träume ich aus meiner Jugendzeit. Heimat kann ich nicht vergessen. Träumend schau ich dann zum Himmel empor. Aber das kann nur einer ermessen, der wie ich seine Heimat verlor. Oh, mein Schlesierland, wann sehen wir uns wieder? Oh, mein Schlesierland, du bist unendlich weit. Mond und Sterne schauen auch auf dich hernieder. Und dann träume ich aus meiner Jugendzeit.
Schlesien war für viele Deutsche Heimat. Na klar, weite Teile Schlesiens gehörten ja bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges auch zu Deutschland. Nach Flucht und Vertreibung ließen sich etliche Schlesier hier in der Gegend um Görlitz nieder. Und Menschen aus dem Osten Polens, die siedelten sich dort drüben an, auf der anderen Seite der Neiße, und fanden dort ihre neue Heimat. Zum Glück ist die Grenze zwischen Deutschland und Polen heute längst nicht mehr so undurchdringlich wie noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Heute spaziert man einfach so von einem Land ins andere. Es wechselt das Handynetz, die Währung und die Sprache. Obwohl, viele hier sind im Deutschen genauso zu Hause wie im Polnischen. Und ich sag mal so, serdeczne witamy. Herzlich willkommen.
Görlitz ist eine wahre Schmuckstadt am Ufer der Neiße. Die prächtige Altstadt wird von der Peterskirche mit ihren schlanken Spitztürmen bewacht. Der Fluss teilt die Stadt. Auf der anderen Seite liegt Zgorzelec, die kleine polnische Schwester von Görlitz. Ganz allmählich wachsen beide Städte wieder zusammen. Das liegt auch an einigen Schulen, die inzwischen zweisprachig sind. Auf der polnischen Seite gibt es seit 10 Jahren die Grundschule und das Gymnasium Regenbogen. Hier lernen alle Kinder schon von klein auf Polnisch und Deutsch. Unter ihnen sind auch die Kinder von Armin Hübner. Er kommt regelmäßig aus Görlitz hierher. Nicht nur, um seine Kinder abzuholen, sondern auch, um seine Frau zu sehen. Immer mit dabei der schlesische Streuselkuchen. Denn Armin Hübner ist Bäckermeister. Und seine Frau, Katarzyna Hübner, die Chefin der Schule. Kennengelernt haben sich die beiden beim Sprachkurs. Armin wollte Polnisch lernen, Katarzyna war seine Lehrerin.
Ich hätte mir nie gedacht, dass was zustande kommt, nie. Also die ersten 6 Monate, das war echt eine schöne Freundschaft, die sich entwickelt hat. Und dann, du hast mich auch unterstützt. Und dann, ich weiß jetzt nicht warum eigentlich, aber ist eine Liebe daraus entstanden. Und die dauert seit 13 Jahren.
Ja.
Seit 13 Jahren, ja.
Das ist
toll. Ja, in schlechten, guten Zeiten.
Woher kam ich hier?
Meine Hochachtung, weil mein Mann die polnische Sprache sehr gut beherrscht hat. Also das ist sowas Wunderbares. Er kommt auch hierher zu mir zur Schule, wenn es Familienfeste gibt oder andere Veranstaltungen. Der kann sich mit jedem unterhalten. Der macht das echt auf einem sehr guten Niveau. Grammatik beachtet er manchmal nicht so, aber den umfangreichen Wortschatz und die sehr gute Aussprache. Also das ist was Tolles.
Wenn du in einer anderen Nation näher kommen willst, ja, musst du versuchen, dich in der Sprache zu wenigstens versuchen. Zu ja, artikulieren.
Auch in dem Bekanntenkreis, da sagen viele von meinen Freunden, also Armin, dank dir, da lieben wir die Deutschen wieder.
Bei uns bestellen hauptsächlich alte Schlesier, Schlesier, die im Endeffekt die, ja, immer noch den, mehr oder weniger, so wie man es am Telefon immer hört, bei der Bestellung immer noch den Geschmack vermissen von der Heimat.
weil viele Schlesier heute in der ganzen Welt verstreut sind, verschickt Hübner seinen Kuchen inzwischen sogar mit der Post. Die Bäckerei ist ein klassischer Familienbetrieb und das inzwischen in der vierten Generation. Armins Vater ist bereits im Ruhestand, hilft aber mit, wo er kann.
Der schlesische Streuselkuchen wird mit ganz viel Liebe hergestellt und einfache Zutaten. Das ist so überliefert und ich würde mal sagen, wir machen das vorne für sich schon immer so. Und der schlesische Streuselkuchen, der wird auch nie alt oder nie hart, sondern man kann den essen, bis er weg ist.
Kuchen.
Ja, Axel, hier ist da der Erste. Nimm dir gleich mal hier das Stückel.
Gut.
Probier das einmal und tust es begutachten, ob das dir so gefällt, ob das dir so schmeckt. Ich habe hier im Endeffekt schon mal die Brote. Heute für Elisabeth, das sind Roggenmischbrote.
Der Kuchen ist gut. Und die Brote, was ist da das Besondere?
Sauerteig. Mhm. Sauerteigbrot, du hast im Endeffekt hier noch den Ansatz für Sauerteig. Den Ansatz für Sauerteig. Der wird dann abends noch einmal angesetzt. Und dann in der Nacht kommt dann nochmal Salz, Mehl dazu und wird dann der Brotteig gemacht. Das Besondere an sich gesehen an dem Brot ist, dass man den Sauer immer noch alleine herstellt. An sich gesehen gibt es ja verschiedene Sauerteigführungen, aber die ist immer noch wirklich so, wie mein Opa dann gemacht hat. Und wie gesagt, wir haben seit Oktober 2015 Champagnerrocken. Alles, was wir rockenhaltig haben, ist bei uns mit Champagnerrocken.
Wie Champagnerrocken?
Ja, jetzt wirst du natürlich gleich wieder sagen, da ist Alkohol drin. Nein, das ist...
Ja, Luxusbrote.
So ungefähr. Ist eine alte Roggensorte, die nicht verändert wurde, aber in den 70er Jahren eingestellt wurde aufgrund des Ertrages. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, haben wir aufgrund, dass wir mit Champagnerrocken das Brot backen, einen wesentlich kräftigeren Geschmack wieder reingekriegt.
Und das musst du jetzt einpacken?
Das müssen wir jetzt einpacken. Du könntest mir dabei behilflich sein.
Ich muss ja essen.
Tu erst mal essen, ich fange schon an, Axel, ist klar.
Ich leg's mal hier hin so lange.
Ja, mach das, Axel. Axel, das bedeutet sozusagen, wenn ich das jetzt einpacke, kommst du jetzt mit nach Lomnitz und das Brot mit wegschauen.
Wir liefern aus.
Wunderbar.
Wer hätte gedacht, dass er sein Brot auch in Polen ausliefert? Wir fahren nach Osten, ins Riesengebirge, etwa anderthalb Stunden entfernt.
Lassen Sie uns in der nächsten Sendung das schlesische Abenteuer weiterhören.
Gesichter sehen, verbittert aus, kein Lachen, kein ähnlicher Laut. Bevor. Vom Ehrgeiz getrieben, schmal der Mund, Züge verhärmt, ungesund, traurig uniform. Zähne knirschen durch die Luft, irgendwer um Hilfe ruft, das Gehör ausgehängt. Der Schere im Kopf, den Schneid geschenkt. Verhökert, alles Sinn entleert, keine Heimat, keine Heimat mehr. Die Seele verhökert, alles Sinn entleert, keine Heimat, keine Heimat mehr. Bänkerschichten, schweißgebadet Geld, Freiheit, die nichts mehr zählt, dem falschen Traum vertraut. Scheine bewacht, Herzinfarkt, auf Körpern übernachtet und versagt, ausgelaucht. Blick zum Boden, kein Kontakt, die Schwächsten abgehakt, mit sich selbst
Traum verschönt. Sie um Asyl gebeten, abgelehnt. Die Seele verhökert, alles Sinn entleert. Keine Heimat, keine Heimat mehr. Die Seele verhökert, alles Sinn entleert.
Wir bedanken uns fürs Zuhören, für die Redaktion, Ihre Roswitha Möller. Wir hören uns wieder in 4 Wochen, wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 7. März. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Vertrau der Ehrlichkeit und glaub an ein Gefühl, das dir ganz tief im Innern bleibt. Solang dein Herz noch schlägt, geh weiter deinen Weg. Genieß den Augenblick, schau nicht zurück. Davon geträumt, du schaffst das schon allein und mit der Zeit gelernt, jeder der lebt, braucht einen Freund. Und heute sind alle hier und eins ist garantiert, das Beste auf der Welt liegt noch vor dir. Du hast
solange es dich gibt. Gelebt, gekämpft, geliebt. Der Sturm der Zeit, er hat dich nie besiegt.